Darius quatscht, die Podcast-Show für Developer. Und hier ist er, der Mann, der in jedem seiner Sätze Semikoli schreibt. Der Mann, der um sein Klingelschild spitze Klammern hat und der Mann, der mit zwei Backslashes unterschreibt. Darius Paris.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darius Quatsch, direkt aus München unter Schleißheim im Webcast-Büro mit den Hightech-Mikrofonen von Ralf Schnell, die wir nicht benutzen. Ja, heute zu Gast bei mir, oder ich bin eigentlich zu Gast bei ihm, egal, Christian Binder.
Ja, servus.
Hi Christian, stellst du dich ganz kurz vor?
Ja, also wie gesagt, Christian Binder und mein Thema hier bei Microsoft, auch schon 10 Jahre am Start, ist ALM, also Application Lifecycle Management. Und ja, und heute werden wir uns ein bisschen unterhalten zum Thema 2010, Studio 2010 und was da so mit der Architecture Edition kommt.
Echt? Ich hab gedacht, wir spielen ein bisschen Halo 3 oder so. Ah, egal. Gut, 10 Jahre bist du bei Microsoft.
Ja.
Wahnsinn. Du bist ganz schön lange dabei, ja. Nee, alt bist du nicht, ne? Also ist man nur so alt, wie man sich fühlt.
Ja, wird nur automatisch älter hier.
Ja, du, ich selbst habe eigentlich gar keine Ahnung mehr, was so in der neuen Version von Team System kommt und Team Foundation Server. Wir möchten uns heute ein bisschen auf Architects Edition konzentrieren, weil wir da ein großes Defizit hatten bisher, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also das, was wir mit 2008 gemacht haben, war es eigentlich prinzipiell keine schlechte Idee gewesen. Das heißt, mit den DSLs das Ganze aufzubauen, aber im Prinzip ist es ein bisschen daran gescheitert, dass wir versucht haben, technologiespezifisch Tooling anzubieten, um Design zu machen. Und unsere Technologien, wie wir ja alle wissen, entwickeln sich so rasant, dass das von der Toolseite her kaum nachzuziehen ist, dass man da eine saubere Unterstützung bekommt an allen Beispielen. Ja, auf der Basis hat halt das Architecture-Team letztes Jahr schon angefangen zu sagen, okay, wie machen wir das, wie positionieren wir dieses Produkt neu, was brauchen die Leute wirklich? Und da ist wirklich Kundenfeedback eingeflossen und deswegen haben wir im Prinzip die Architecture Edition komplett neu gebaut, aber basierend auf der auf den ganzen DSL-Tools, die schon in der 2008er Edition drin sind.
Okay, das heißt, DSL ist nach wie vor unsere Strategie?
Ja.
Weil ich habe da so ein Gerücht gehört, ne?
Genau.
Wir machen UML.
Genau. Ja, dafür werde ich auch das eine oder andere mal noch geschlagen werden. Der Punkt ist der, wir haben gesagt, wir haben für die Architecture Edition eigentlich zwei Fokusthemen gehabt. Und zwar, das erste Fokusthema ist, wie kommunizieren wir Application Design? Standard ist UML am Markt. Punkt. Das heißt, zum Beispiel Use Case Diagrams für Requirements, zum Beispiel Beschreibung von Requirements oder Activity Diagrams, die mal zu nennen. Das heißt, damit können wir im Prinzip Design kommunizieren und Requirements verfeinern. Das ist ein Standard am Markt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, gut, wir machen jetzt hier keine zwei Sachen, sondern wir implementieren diesen UML-Standard basierend auf unseren DSLs und sind deswegen auch der OMG beigetreten. Die OMG ist im Prinzip...
Halt. OMG? Erklär uns mal diese Abkürzung.
Die musst du mir jetzt sagen.
Alles klar, okay, alles klar,
wir machen weiter an der Stelle. Die OMG ist das Gremium, wie immer sie ausgesprochen heißt, peinlich, aber wahr,
ja.
Wird im Prinzip definiert den Standard UML und entwickelt den weiter. Und wir haben sind beigetreten, weil wir den mit weiterentwickeln wollen. Und wir werden jetzt in der ersten Iteration eine ganze Reihe von Diagrammtypen bei uns implementieren. Oder sind dabei mit Force Test 2010. Das kann man heute schon im CTP sich anschauen, der verfügbar ist. Also die Class Diagrams, Activity Diagrams, Use Case Diagrams, Sequence Diagrams, Component Diagrams und so weiter. Die anderen Diagramme werden wir sozusagen nach 2010 nachliefern noch.
Garantiert oder nur, wenn Bedarf ist?
Nee, die werden definitiv kommen, alle. Alle 12 Diagramme, die momentan im Standard drin sind, werden kommen.
Sind es echt nur 12? Ich habe immer eine andere Zahl im Kopf gehabt, aber kann mir natürlich...
Auf jeden Fall
sind es ein paar mehr.
Es sind ein paar mehr. Auf jeden Fall werden wir versuchen, den ganzen Standard zu implementieren, den es dort gibt. Wie gesagt, basierend auf den DSLs. Der Unterschied vielleicht, den wir haben an der Stelle, um im Prinzip dieses Design zu kommunizieren in dem gesamten Application Lifecycle Management, ist, dass wir alle Elemente, das Ganze basiert natürlich auf dem UML-Modell, dass wir diese Elemente im Prinzip mit den Lifecycle-Elementen, also Work-Items im Team Foundation Server, verknüpfen können. Mhm. Das heißt also, wirklich jeden einzelnen Bereich können wir verknüpfen, sodass wir halt auch sagen können, okay, dieses Requirement ist genau gelinkt zu diesem bestimmten Bereich aus dem Modell halt. Und das heißt, das ist eine Integration, die wir natürlich haben, weil wir sagen, okay, diese ganze Kommunikation muss da sauber reinfließen können, auch für die Developer, die dann immer reingucken können. Die ganzen Diagramme werden versioniert, also liegen unter Version Control, weil das Modell auch mit drunter liegt. Und man kann also da auch Change Management betreiben.
Jetzt, damit ich das verstehe, unsere DSL-Tool-Ansätze bisher sind ja immer so gefahren worden, dass sie sich sehr, sehr nah am Artefakt orientieren. Also sprich, eine der bekanntesten DSLs ist ja unser Class Designer, der ja auf Grundlage des Source Codes einfach den Source Code darstellt. Und, oh Mann, wir machen hier gerade eine Aufnahme, aber das ist ja okay. Einen Augenblick. Ja, ein bisschen blöd ist an der Stelle, ne? Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept. Michael Korb kam gerade rein, hat diesen Raum hier für sich beansprucht. Wir haben den IT Pro mal kurz in die Flucht geschlagen. Okay, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, also ist doch zu lang für unser Gelaber. Wir waren bei den DSL-Tools. Ich habe gerade davon erzählt, dass im Prinzip das DSL-Tool, der Class Designer, ja direkt auf dem Source Code basiert. Mhm. Jetzt sagst du, du versionierst die UML-Diagramme. Ja. Basieren die nicht wie bisher auf Artefakte? Weil ein großes Problem der UML-Tools, wie ich es ja bisher immer so mitbekommen habe und teilweise auch benutzt habe, ist, man stellt einmal UML-Diagramme, ja, aber dann war es das mehr wegen einer Dokumentation, die man nachpflegt. Wie wird denn das bei uns gelöst sein?
Also prinzipiell erstmal die Modelle, wir haben ein UML-Modell erstmal, was Code ist. Also was Code ist letztendlich, was wir bauen. Und die ganzen Designer und die ganze Visualisierung, die verschiedenen Diagramme sind eigentlich nur ein Blick auf dieses Modell jeweils, ein spezieller Blick. Das ist das Erste. Wir haben keine Synchronisation in erster Linie mit Source Code. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich möchte bis auf ein paar Elemente, komme ich gleich dazu. Es gibt ein Diagramm, wo wir das haben. Es gibt auch ein Diagramm, wo wir das haben. Wir werden das auch später dann immer weiterführen. In der ersten Iteration haben wir aber keine komplette Kopplung mit Source Code direkt an der Stelle. Außer zum Beispiel mit dem Sequence Diagram. Das Sequence Diagram ist eins der Diagramme, dass wir sagen, wir können Reverse Engineering von einem Source Code machen und direkt sozusagen uns ein Sequence Diagram aus bestehendem Code dann erzeugen lassen.
Das heißt wirklich, ich kann auf ein Projekt von mir, auf eine bestimmte Funktion drauf zeigen und die erstellt mir dann die Abhängigkeiten zu den verschiedenen Klassen und zeigt mir die Ruffolge auf.
Genau.
Ja, ist ja interessant.
Also alle Instanzen, die ganzen Calls, also ich kann nicht nur ein Sequence Diagram sozusagen im Designbereich nutzen, sondern ich kann mir wirklich ein Sequence Diagram erzeugen lassen, um vielleicht ein Reverse Engineering zu betreiben.
Okay, also sprich, das ist zum Visualisieren. Das
Visualisieren, ist die Sequence. Genau. Okay. Diese Diagramme sind alle, wenn man sie dann mit die Reverse Engineering wird, kann man auch direkt dann in den Source Code reinspringen. Also die sind dann gelinkt entsprechend, so dass man dann in die verschiedenen Instanzen, wo sie erzeugt werden, wo sie herkommen, wo der Call passiert, aus dem Source Code direkt reinspringen kann. Also das ist eine ganz nette Sache. Ein anderes Diagramm, was auch direkt nur auf DSLs basiert, was halt kein Standarddiagramm ist aus dem UML-Bereich, das wir mitliefern, ist das Layer Diagramm.
Okay.
Schon mal gehört? Oder?
Layer sagt mir jetzt was, aber in dem Kontext, wie wir es jetzt rausbringen, erzähl mal ein bisschen, was der Sinn davon ist.
Also Layer Diagram ist eigentlich genau das, was jeder Architekt irgendwie macht, wenn er mal gefragt wird, wie sieht denn eigentlich unsere Applikation aus? Wenn er ans Whiteboard rennt und malt dann im Prinzip die verschiedenen Architektur-Layer.
Also ja, typischerweise immer diese drei, ne? Die alle so 0815-mäßig dahin painten. Ne?
Genau, 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 das ist typischerweise das Diagramm. Und was wir haben gesagt, wir bauen so ein Layer-Diagramm, um genau auch das zu visualisieren. Und wir haben aber der ganzen Sache noch ein bisschen mehr hinzugefügt, ein bisschen mehr Logik hinzugefügt. Wenn ich jetzt im Layer-Diagramm bin und kann dann im Prinzip spezielle Abhängigkeiten, also im UX-Layer zum Beispiel, hätte ich jetzt eine WinForms-Applikation, dann habe ich wegen mir noch irgendwo weiter unten Business-Layer, der auch einen Data-Access-Layer hat und so weiter und so fort. kann man das im Prinzip sauber definieren. Und was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir sagen, wir können diese einzelnen Layer mit Namespaces, .NET Namespaces mappen.
Okay.
Kommunikation, eine erlaubte Kommunikation der Layer, können wir im Prinzip über Pfeile abbilden entsprechend in dem Diagramm. Und dadurch, dass wir die jetzt gemappt haben, können wir das Ganze gegen Code validieren. Das heißt, wir können das von uns am Anfang gesetzte Design nehmen und während der Laufzeit validieren, ob die Solution wirklich sich an unsere definierten Layer hält und an die Kommunikationspfade in dem Layer definierten Kommunikationspfade. Also wir versuchen zu adressieren ein Thema, das wirklich Architektur, die man einmal definiert, auch durch das Projekt hindurchzieht und sich da auch nicht am Ende irgendwas ganz anderes rauskommt. Typischerweise ist es so, man malt am Anfang einmal was, was am Ende rauskommt, kann unter Umständen ganz anders aussehen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, ich bin am Ende meines Development Lifecycles, bin jetzt im UX-Bereich, habe schönen Service-Layer dazwischen und jetzt brauche ich nochmal eine Information, wo ich genau weiß, dass ich über den Data-Layer sehr, sehr schnell mir holen könnte, wenn ich das bräuchte, aber der Service-Layer mir halt diese Information nicht liefert. Müsste ich ja dann nach Diagrammen wirklich die sauber über den Service-Layer, müsste an vielen Stellen das erweitern. Und oft passiert es halt mal, dass man dann den kurzen Weg nimmt und mal direkt auf den Data-Layer zugreift und versucht, sich die Info zu ziehen. Genau sowas muss man verhindern.
Und das macht man jetzt nur anhand der Namespaces oder gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, Constraints reinzubauen? Also sprich, kann ich sicherstellen, dass gewisse FX-Cop-Regeln abgelaufen sind und solche Sachen?
Okay, das sind zwei Paar Schuhe. Das Layer-Diagramm selber kann auch zum Beispiel Circular References zwischen Projekten untersuchen, zum Beispiel, wenn ich kann auch Projekte mappen, also nicht nur Namespaces.
Okay.
Aber zum Beispiel die FX-Corp ist ja eine statische Code-Analyse, das lassen wir sowieso automatisch im Bild mitlaufen. Für das Layer-Diagramm speziell ist es so, dass wir sagen, wir haben einen Build-Task, der sozusagen während des Build-Prozesses, ich kann also nicht nur in der UI meine Solution validieren, sondern während dem Check-In, aber auch während dem Build-Prozess kann ich automatisch eine Layer-Validation durchführen.
Ah, das ist ja cool.
Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Gated Check-In mit 2010 mache, kann ich sagen, also ich habe jetzt eine Code-Änderung gemacht, kann ich definieren, dass automatisch gegen das Layer-Diagramm mein Check-In validiert wird. Ich merke also schon beim Check-In überhaupt, ob das, was ich jetzt gerade gemacht habe, Layer-konform ist. Und das ist eigentlich der große Mehrwert. Wir haben dort auch eine ganze Menge Extensibility Points reingebaut, sodass man noch eine ganze Menge mehr Dinge für sich abfragen kann, die man halt visualisieren kann und dann gegeneinander prüfen kann. Also es ist also eine offene API auch an der Stelle.
Also wie grundsätzlich eigentlich die meisten auf DSL basierenden Programme.
Genau. Also das sind viele Extensibility Points.
Du hast gesagt, man kann die auch auf Projekte mappen, auf Projektinstanzen oder auf Projekttemplates.
Ja.
Weil das wäre ja cool für einen Architekten zu sagen, ja, hier in diesem Layer darfst du eigentlich nur diese und diese und diese Templates verwenden.
Ja. Das ist, also out of the box werden wir es nur für Namespaces haben. Das ist erstmal so das, was drin ist. Es ist schon öfters mal jetzt die Frage aufgekommen, ob man zum Beispiel Circular References zwischen Projects zum Beispiel damit automatisch verifizieren kann während des Build-Prozesses.
Ja.
Und das ist, habe ich mal nachgefragt, soll problemlos möglich sein, mit ein bisschen Erweiterung einfach.
Okay.
Also man wollte einfach nur mal aufzeigen, dass da mehrere Anwendungsgebiete sind. Das wichtig ist uns eigentlich mit dieser Art der Layer Diagrams zu sagen, wir geben die Möglichkeiten während des Developments Architektur zu validieren. Das ist die Idee dabei. Und nicht nur ein Diagramm zu haben, was dann irgendwo was kommuniziert, aber was niemand mehr weiß, ist das jetzt wirklich das Source Code da, was wir definiert haben. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und das kann man halt für verschiedene Dinge dann verwenden letztendlich. Das ist eigentlich der eine Bereich, den wir gemacht haben. Oder den wir sozusagen auf jeden Fall bereitstellen mit der RTM-Version.
Okay, okay. Also wir haben einige der Diagramme aus UML drin.
Ja.
Nochmal eine Frage dazu, haben wir auch Sachen in die bestehenden UML-Diagramme implementiert, die vielleicht nicht UML-standardkonform sind? Was interessiert ja immer so die Leute?
Ja. Also wir haben uns an den aktuellen UML-Standard, es ist direkt also UML ist UML-konform. Wir haben keine zusätzlichen Dinge reingebaut, die es auch ermöglichen, einen Export zu fahren. Das heißt, von unserem UML-Modell einen Export zu fahren auf für andere UML-Tools,
okay.
Sodass man da im Prinzip hier nicht eine Microsoft-UML-Version hat, die zu nichts mehr in dieser Welt kompatibel ist, also es ist nichts Spezielles von uns, sondern da werden wir nochmal gucken, welche Formate wir da alles unterstützen werden. Beim Export ist noch nicht genau raus.
Aber ich nehme mal an, Rational werden wir unterstützen.
Ja, genau.
Also man ist nicht auf uns gebunden sozusagen. Nee. Es gibt kein Vendor-Login, wie es immer so schön heißt. Nee. Vielleicht gibt es den ja in der einen oder anderen Ecke, aber wir versuchen da möglichst.
Ja, also wir haben beides. Wir haben die UML-Diagramme, wir werden aber auch immer DSL Diagramme anbieten, die spezielle, sehr, sehr codezentrische Dinge dann abbilden.
Okay. Was ist für dich das coolste Feature, das reinkommt für Architekten jetzt?
Für mich gibt es eigentlich zwei Top-Features. Von den Diagrammen ist es definitiv das Layer-Diagramm, weil es einfach das Ganze in die Praxis bringt auch und es nicht nur auf dem gemalten Bild beendet das Ganze. Das ist das eins aus den Diagrammen für mich das beste Diagramm. Und der zweite Teil, auf den wir fokussieren, ist ja der Architecture Explorer. Der Architecture Explorer hat die Idee, im Prinzip bestehende Systeme zu analysieren und zu visualisieren in Graphen. Und das ist ja deswegen eigentlich für mich ein sehr cooles Feature, weil es einfach die Möglichkeit, die meisten dieser Architekten, die wir heute so draußen im Feld haben, die wenigsten können von denen mit einem Softwareprojekt auf der grünen Wiese anfangen. Ganz viele von diesen Architekten haben schon bestehenden Code, komplexe Anwendungen, müssen Erweiterungen machen, vielleicht eine nächste Version. Und die müssen halt auch Komplexität visualisieren können von Anwendungen. Und wenn man mal über die zwei Klassen hinausgekommen ist, die man implementiert hat, kann es relativ schnell komplex werden. Und man möchte ja im Prinzip das aktuelle Modell, sag ich mal, oder die aktuelle Architektur mal visualisieren.
Also willst du mir damit sagen, man kann eine Solution öffnen und dann sich anzeigen lassen, wie das aussieht?
Richtig. Wir können mit dem Architecture Explorer sagen, wir können uns mehrere Solutions anklicken und können uns im Prinzip alle Dependencies zwischen den Solutions anschauen, Klassen, Methoden, die werden in einem großen Tree visualisiert dann, die dann auch direkt gelinkt sind, jeweils durch einen Klick in den Source Code entsprechend. Wir können dann da auf zum Beispiel Death-Stars erkennen. Ein Death-Star ist zum Beispiel, wenn man eine Impact-Analyse von einem Change macht. Und ich habe jetzt wegen mir 1000 Klassen in meinen ganzen Solutions. Und ich möchte jetzt an irgendeiner Klasse eine Änderung vornehmen. Da möchte ich irgendwie eine Idee haben, wie viele andere Klassen, ohne jetzt direkt in den Source Code gucken zu müssen, verwenden denn eigentlich genau jetzt diese Klasse? Wenn ich nämlich zum Beispiel dort eine Klasse habe, die von 5000, also von einer hohen Anzahl anderer Klassen verwendet wird, wo wir also eine Referenz haben, ist eine Änderung in dieser Klasse deutlich kritischer, als wenn ich zum Beispiel eine Klasse habe, die selber nur irgendjemanden verwendet und von niemandem anders verwendet wird.
Ja. Wie hast du das genannt? Death Star?
Death Star. Todesstern kennen
Echt?
Wir ja
Todesstern.
Von. Genau, wenn man im Prinzip.
Die Todesklasse
dann,
sozusagen.
Genau, wenn man dann sozusagen.
Wenn man die anfasst, funktioniert nichts mehr.
Genau, wenn man die ändert, explodiert es an 5000 anderen Stellen, die man sich vorher, glaube ich, nicht, wo man sich nicht überlegt hat. Das ist jetzt mal ein Anwendungsfall.
Da Frage noch doch hier zugleich. Funktioniert das Ganze dann auch, wenn man Dependency Injection Tools benutzt?
Gute Frage, weiß ich nicht.
Okay, werden wir dann irgendwann mal erörtern.
Das werden wir, da müssen wir uns mal drüber
unterhalten. Weil in vielen Architekturen ist ja heutzutage ganz oft der Fall, dass man irgendwelche DI-Tools benutzt.
Ja. Also was auf jeden Fall geht, sind die ganz normalen Referenzen. Man muss auch verstehen, der Architect Explorer ist ein Provider-basiertes System. Das ist, es ist also nicht so, dass wir da sagen, dass es hilft uns, bestimmte Architekturen zu visualisieren. Es gibt es für Projekte. Es gibt es aber genauso auch einen Provider für den Team Foundation Server zum Beispiel. Ich kann mir zum Beispiel eine Abfrage von Work Items Requirements visualisieren lassen und kann mir alle abhängigen Work Items oder Tasks, die zu einem Requirement hören, visualisieren lassen darüber. Mhm. Wir hatten zum Beispiel zur Bestätigung des Konzepts hatten wir zum Beispiel auch mal die Möglichkeit gehabt, eine Inbox von Outlook zum Beispiel zu visualisieren, zu sehen, wo sind die meisten E-Mails, von wem kommen die, wo sind die Verbindungen, kann im Prinzip immer einen linearen Graphen sich erzeugen lassen aus diesem Architecture Explorer und es gibt halt ein offenes Provider-System, wo ich mich an möglichst viele Stores, sag ich mal, dranhängen kann. Und wir erwarten auch, dass da noch mehr Provider dann kommen für bestimmte andere Stores an der Stelle.
Okay, das ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall an der Stelle. Wird es eigentlich im Rahmen der Architects Edition auch entsprechende Reports geben, die mitkommen, out of the box? Weißt du da was schon zufällig?
Hast du noch eine Idee, was du so im Kopf hast? Welche Reports?
Irgendwelche Reports, die halt so, was weiß ich, gerade diese Todessterne da
anzeigen
können, also okay, für Entscheidungen.
Wir haben Standard Namespace-Analyse zum Beispiel, das war alle Namespaces. Wir können dann sehen, welche Assemblies, welche Namespaces, wo die sind, welche Klassen in welchem Namespace sind. Das sind also drei Standard-Analysen, die man fahren kann auf die Solutions. Das ist natürlich, sag ich mal, generell sehr gut, um komplexe Systeme zu visualisieren. Das, was ich vorher gesagt habe, ist, da muss man halt wirklich einfach die Elemente auswählen über den Architecture Explorer, die man halt einfach in dem Kontext sich anschauen möchte. Man kann sich natürlich alles auswählen, wenn man das möchte, aber in der Regel wird man sich in bestimmten Bereichen rausgucken, um dann ja, letztendlich einen besseren Überblick zu haben.
Okay, ja, dann featuremäßig sehr, sehr interessant auf jeden Fall bisher. Was sich jetzt natürlich so einige Leute fragen werden, ich weiß nicht, wie so die Akzeptanz der bisherigen Architecture-Tools draußen ist, ja, von den bisherigen Editionen. Gibt es etwas, was wegfällt? Gibt es etwas, wo die Migration nicht möglich ist? Oder ich weiß nicht, wie sieht es mit den bisherigen Sachen aus?
Okay, also das ist, bisher haben wir im Prinzip verschiedene Designer gehabt in der Architecture Edition, zum Beispiel Application Designer, in dem man halt speziell webservice-orientiertes Design relativ gut bauen konnte, aber wo man dann zum Beispiel, weil es halt sehr technologieaffin war, man hatte im Prinzip immer die Möglichkeit, bestimmte Technologie-Parts reinzuziehen, zum Beispiel in ASMX-Webservice, konnte dann da die Signaturen bestimmen. Das Ganze hat aber jetzt nicht automatisch mit WCF zum Beispiel funktioniert, was ja jetzt eigentlich de facto Standard ist, um Kommunikation zu implementieren. Es ist noch in der Diskussion genau, was damit passiert, aber Stand heute werden wir die nicht weiterführen, diese Designer. Aber die alles, was halt auf dieser DSL-Tool-Basis auch gebaut worden ist, an zusätzlichem Tooling, das wird weiterhin funktionieren.
Okay, also das heißt, die bisherigen Tools werden funktionieren?
Die sollten funktionieren,
ja. Die sollten funktionieren, okay. Aber vielleicht so einfach ein Hint an der Stelle, benutzt es nicht.
Also
ist das böse, wenn ich das sage?
Benutzt nee, das nicht? Ist, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, benutzt es nicht. Es ist so, dass ja die es auch wenig genutzt wurde, ja, bisher. Und das war auch genau der Grund, warum wir das ändern. Ich habe am Anfang schon erwähnt, die Idee war ja gewesen, wenn man als Architekt eine Requirement Decomposition macht, das heißt, man hat seine Anforderungen und bricht es dann in Architektur runter und in einzelne Tasks, Development Tasks, die dann vom Team zu erledigen ist, dann dieser Prozess ist im Prinzip technologieaffin, weil das sieht immer unterschiedlich aus, je nachdem, welchen Technologie-Stack ich mache. Also für einen normalen Solution-Architekt. Das sind wirklich die Leute, also nicht der Enterprise-Architekt, der noch ein Level drüber ist, aber die meisten Architekten sind in der Regel Solution-Architekten, die wirklich dann definierte Requirements in eine Zielarchitektur überführen müssen. Und unsere anfängliche Idee war ja wirklich gewesen zu sagen, wir wollen wirklich Tools nahe am Code bauen komplett. Das heißt, dass man sagt, man baut was zusammen, also Contract First zum Beispiel, und hat dann die ganzen Web-Services schon definiert und der Developer muss nur noch implementieren, was ja eigentlich ein guter Ansatz ist. Aber das ist dann halt nur gültig, diese Tools sind nur gültig für Leute, die genau diese mit diesen Technologien implementieren und bringen Mehrwert, für die wir Tool-Unterstützung bieten. Und das ist halt in der Welt, Software-Welt gibt es halt viel, viel mehr unterschiedliche Software-Domänen, die verschiedenste Technologien verwenden und woraus sich dann halt genau diese Problematik halt ergibt. Mhm.
Wenn du Visual Studio 2010, Architecture Edition, bleibt eine eigene Edition, nehme ich an.
Ja.
Was ist denn eigentlich so mittlerweile der nächste CTP angekündigt? Also wir haben jetzt welche Versionen? Also wie sieht es da aus und wie geht es weiter? Und wann kommt vielleicht die Release der Version?
Wo stehen wir? Wir stehen momentan auf dem November-CTP. Und das ist so der aktuelle Status. Der November-CTP ist ein Code-Status von Mitte des Jahres, letzten Jahres. Wir gehen auf Richtung Beta jetzt zu, also auf Beta 1, die wir Ende des Frühjahrs wohl erwarten können. Und da hat sich auch noch einiges getan, gerade was es in der Architect Edition, wenn es um das unterliegende Modell geht, was wir bauen. Da haben wir ein paar Konzepte noch reingebracht, wie jetzt zum Beispiel, die jetzt momentan in dem aktuellen CTP nicht drin sind, wie wir zum Beispiel Teams mit dem Modell arbeiten können. Also wie man das segmentieren kann, das Modell, Nicht, dass nur einer daran arbeiten kann. Da sind ein paar Ideen reingeflossen, wie man das umbaut. Und sind auch noch einige Verbesserungen reingeflossen, die jetzt schon in internen Builds vorhanden sind. Die werden wir dann zur Beta 1 dann drin haben auch. Und wenn es um irgendwelche Zeiten geht, dann kann man sagen, geplant ist Ende des Jahres eine releasede Version zu haben. Wann wir da sein werden wir sehen, aber geplant.
Ja, ist ja oft bei uns so, ne, dass wir die Versionsjahreszahl immer um eins unterbieten. Ne?
Genau, wir versuchen es.
Wir versuchen es, ja. Ja, dann danke dir, dass du auf jeden Fall mal da warst. Deine Blogadresse vielleicht noch für die Zuhörer.
Ja, msdnblogs.com oder blogs.msdn.com cbinder/cbinder. Kann man drauf gucken. Ich habe auch zur Architecture Edition so ein paar Posts gemacht. Wer Lust hat, kann einfach mal vorbeigucken. Wird auch noch einiges jetzt dann kommen.
Ansonsten kann man dich immer auf einem Information Talk sehen.
Ja, ja genau. Wir machen ab und zu einen Visual Studio Information Day. Das Ganze findet statt in unserer Niederlassung, also komplett in Deutschland, im zweiwöchigen Rhythmus. Und den einen oder anderen werde ich davon machen.
Ansonsten bist du noch auf The Buster jetzt, ne?
Buster werden wir noch einen Talk haben. Weißt du, hast du einen klar gemacht?
Ja, ich habe sogar zwei für dich.
Zwei jetzt noch?
Ja, gut. Du hast zwei Talks zu VSTS 10 machen.
Okay, ja. Also vielleicht noch, das ist ja gut. Das wird spaßig. Ja vielleicht hat jemand Lust vorbeizukommen.
Genau.
Ja.
Dort kann man Christian treffen, ihm mal ein Bier spendieren und er freut sich dann darüber.
Genau.
Ja, du, dann danke, dass du da warst und ja, wir hören halt mal wieder was voneinander. Ne?
Alles klar.
Bis die Tage.
Ciao. Thank you.